Gestern Abend habe ich mir das Wort zum Sonntag angeschaut. Und es war sehr interessant. Der hat zwar nicht über die Jahreslosung gesprochen, aber er hat über das Herz gesprochen. Er sagt, er hat von einem Freund ein Denkmalgeschenk gekriegt zu Weihnachten. Ein Stethoskop. Und der Freund hat gesagt, leg das auf deinen Schreibtisch und dann denk mal drüber nach und horch mal in dich hinein. Und das hat er dann auch gemacht und hat dieses Stethoskop sich ins Ohr gesteckt und diesen Fühler dann auf sein Herz gelegt und dann sein Herz schlagen gehört und dieses zischende Rauschen vom Blut. Und dann hat er sich gefragt, was bringt mein Herz zum Schlagen? Was spricht mein Herz mit mir? Er hat in sich hineingehorcht und hat versucht zu hören, wofür schlägt mein Herz? Wenn andere dein Herz finden. Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Als ich das gelesen habe, da habe ich gedacht, wow, eine ganz schön steile Aussage. Soll ich jedem gegenüber barmherzig sein? Ich habe mir dann so ein paar Reaktionen auf dieses Wort gedacht, vielleicht gar nicht meine eigenen nur, sondern einfach, ich habe weitergedacht und habe mir Zeit genommen und überlegt, was können Menschen, wenn sie diesen Spruch hören, wenn sie diesen Anspruch hören, denken oder wie mag das auf sie wirken? Und dann habe ich gedacht, Mensch, der eine sagt vielleicht, boah, versuche ich erst gar nicht, ich kenne mich genau, brauche ich gar nicht an Start gehen. Ein anderer sagt vielleicht, versuchen wir es doch mal. Oder jemand denkt, wenn ich die Bibel lese, der Vater, der hier beschrieben wird, der kann aber auch ganz anders. Oder auch, okay, Gott, der hat ja auch ganz andere Möglichkeiten als ich. Kann ich mich mit ihm überhaupt vergleichen? Weil dieses Wie drückt ja einen Vergleich aus. Oder jemand sagt vielleicht, okay, das ist jetzt die Jahreslosung für 2021. Wie war die dann für 2020? Na, Konsti? Okay.
Nach dem Frieden?
Das war noch ein Jahr davor.
Nein, das weiß ich noch.
Ich glaube, aber die
hilft meinem Unglauben.
Die hat Eindruck hinter dir, bei dir hinterlassen. Ja. Genau, das ist gut. Ich glaube, hilf meinem Unglauben.
Markus.
Ja, ich würde ja gerne sozusagen. Ne? Ich glaube das, dass der Satz stimmt. Aber hilf meinem Unglauben, weil ich glaube nicht, dass ich das hinkriege. Wir denken gleich an, wenn wir diesen Satz hören, an Anspruch, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und dann verbinden wir das mit der Wirklichkeit. Und stimmt das überein? Anspruch und Wirklichkeit. Aber wir können es auch mal andersrum sehen. Anspruch und Möglichkeit. Seid barmherzig, wie euer Vater. Da habe ich auch gedacht, boah, Jesus spricht hier schon zu einer Menge, ja, aber letztlich ist es ja auf mich gerichtet und dann muss ich den Satz noch ein bisschen übersetzen und sagen, sei barmherzig, wie dein Vater barmherzig ist. Dieses Wie, das drückt ja einen Vergleich aus und wird als Vorbild hingestellt. Und ich habe mir gedacht, kann er das eigentlich von seinem Ebenbild, weil wir sind ja zu seinem Ebenbild gemacht, kann er das von seinem Ebenbild erwarten? Oder auch die Frage, was hat uns so von Gott entfernt, dass uns diese Aufforderung, die Jesus hier stellt, als Überlastung vorkommt? Also wenn ich mir schaue, was Gott in uns Menschen hineingelegt hat und was wir Menschen imstande sind zu vollbringen, dann bin ich überrascht, welche Handlungskompetenz er uns gegeben hat und dass er uns als Ebenbild auch eine göttliche Handlungskompetenz gegeben hat. Und so ist, diese Jahreslosung ja auch ein Jahresmotto. Konsti, du hast ja schon gesagt, das ist wie so ein Wort, was uns das Jahr über begleiten wird. Wenn man in diese Geschichte der Losungen hineinschaut, da ist es ja tatsächlich so, es gibt eine Tageslosung, es gibt eine Wochenlosung oder einen Wochenspruch und einen Monatsspruch und dann diese Jahreslosung. Interessant ist, heute ist tatsächlich die Jahreslosung auch die Tageslosung, die neutestamentliche. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und jetzt komme ich auf den Punkt, den du vorhin genannt hattest, warum ich die Predigt so genannt habe, wenn andere dein Herz finden. In Jesaja 58, da steht nämlich im Vers 10, und das ist die alttestamentliche Losung für heute, wenn du den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen. Wow. Dieser Vers hat mich total angesprochen. Da ist so ein Hebraismus, nennt man das. Das ist so eine Satzstellungsform, dass man zweimal das Gleiche sagt, aber mit unterschiedlichen Worten ausdrückt. Und da steht eben nicht, wenn du den Hungrigen sättigst und dem Elenden seine Not linderst, sondern wenn du dem Hungrigen dein Herz finden lässt. Boah. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, jetzt gehst du erstmal auf die Suche und eigentlich füllst du die Predigt jetzt mit Beispielen, wo Menschen anderen Menschen ihr Herz haben finden lassen, um uns zu motivieren, diese Jahreslosung tatsächlich aus zu einer Tageslosung, also zu einer jeden Taglosung in diesem Jahr werden zu lassen. Das ist ein Jahresmotto, aber ich finde, all diese Sachen, die Konsti da auch vorgelesen hat aus Lukas 6, 27 bis 38, das sind ja alles teilweise so Imperative. Das sind auch irgendwie so Lebensmotti, glaube ich, sagt man, die Mehrzahl von Motto. Also, und gerade dieses kann auch zu einem Lebensmotto werden. Und ich habe Beispiele für diese Wahrheit dieses Textes gefunden. Einer von Dieter Braun, dem fachlichen Leiter vom Evangelischen Jugendwerk. Und das hat mich sehr angesprochen und ich möchte uns das einfach weitergeben und vortragen. Er sagte, er hatte diese Begegnung nicht geplant. Im Vorbeigehen sah er an einer schmalen Holztür das Zeichen der kleinen Schwester Jesu. Der kleinen Schwestern Jesu. Eines katholischen Ordens. Die Tür stand offen. Er ging hinein und traf zu seiner Überraschung auf eine junge deutsche Ordensfrau in einem schlichten Gewand. Und sie lachte ihn an und sie kam ins Gespräch. Und er schreibt, an diesem Morgen begann ich die schmalen Straßen der Jerusalemer Altstadt mit anderen Augen zu sehen. Überall wohnten Menschen, versteckt hinter kleinen Türen, Christen, Juden, Muslime, Menschen aus unterschiedlichen Kulturen mit unterschiedlicher Religion, Überzeugung und Weltanschauung. Und fast jede dieser Familien hatte in den großen Konflikten des Landes Angehörige verloren und Grund genug, irgendjemanden anderen in der Straße zu hassen. Und hier an dieser Stelle lebten die kleinen Schwestern Jesu. Und diese kleine Schwester Jesu, keine 30 Jahre alt, sie erzählte ihm, wie sie eines Tages zu einer alten Muslima gerufen wurde. Die Frauen kannten sich vom Sehen gerade genug, um zu wissen, dass es sie gibt. Und zu wissen, die jeweils andere glaubt anders, lebt anders und scheint in einer völlig anderen Welt oder einer anderen Welt zu entstammen. Und doch bat diese alte Muslima die kleine Schwester Jesu zu kommen. Die kleine Schwester machte sich auf den Weg, ihr klopfte das Herz, als sie vor dieser grün gestrichenen Tür stand, die Farbe abgeblättert, ein Zeichen, dass sich hier niemand mehr kümmert. Und kurz kommt ihr der Gedanke, könnte das ein Hinterhalt sein? Und dann fasst sie Mut und öffnet vorsichtig die Tür. und dir kommt der Geruch von Schweiß und Urin entgegen, nimmt ihr für einen Augenblick den Atem und dann sieht sie diese alte Frau auf der fleckigen Matratze liegen. Barmherzigkeit, sagt Martin Luther, heißt, mit seinem Herzen bei den Armen zu sein. Und so sperrig dieses Wort im Deutschen ist, Barmherzigkeit, so tiefgründig ist seine Bedeutung. Es taugt nichts für Oberflächliches. Barmherzig sein beschreibt die Liebe, die so tief geht, dass sie es nicht mehr schafft, beim bloßen Mitgefühl über das Elend anderer stehen zu bleiben. Barmherzig sein motiviert uns zum Handeln, kann nicht anders als handeln. Das kann man nicht so einfach, das muss man lernen. Und wir werden zeitlebens Anfänger darin bleiben, weil es in Sachen barmherzig sein nur einen Meister gibt. Und das ist der, den Jesus den Vater im Himmel nennt. Von ihm war sie berührt, diese kleine Schwester Jesu in der Altstadt von Jerusalem. Sie trat an diese ranzige Matratze der alten Muslima und setzte sich zu ihr auf den Boden. Und da lag diese Frau in einem erbärmlichen Zustand. Niemand war da mehr. Niemand, der sich um sie kümmerte. Ihre Stunden waren gezählt. Und die kleine Schwester Jesu sagte nichts. Sie nahm nur die Hand der Frau und sie hielt sie. Stundenlang. Und bevor sie starb, schon abgewandt von dieser Welt, flüsterte die alte Muslima ihr zu: Was heute zwischen dir und mir war, das versteht nur Gott. So ist das Barmherzigsein. Wie das geht, das versteht nur Gott. Und wer etwas darüber lernen will, der kann bei ihm in die Schule gehen. Er ist ein großartiger Lehrer. Und er hat keine großen Worte über das Barmherzigsein verloren, sondern er hat uns in Jesus ein lebendiges Beispiel gegeben. Suse und ich durften einmal etwas Ähnliches schauen. Wir waren auf Kreta. Es war unsere Silberhochzeitsreise. Wir haben uns davon gemacht, keine Feier, sondern das Geld von meiner Mutter genommen und sind weggeflogen. Und wir sind so über die Insel gefahren und Susa hat einen sehr wachen Blick und nimmt alle möglichen Sachen wahr und sah, da saß ein alter Mann und da hingen irgendwelche Olivenholz-Schilder, auf denen stand, dass man eben Olivenbretter und alle möglichen Sachen kaufen kann. Ich also wieder umgedreht, halten wir dort auf dem Parkplatz und schauen uns diese Olivenholzbretter an. Später haben wir gelesen, dass das ein 100-Jähriger war, der diese Olivenholzbretter verkauft, haben natürlich auch welche gekauft. Und so in meinem Augenwinkel hielt da so ein uralt klappriger, wie heißen diese Teile, wo man hinten was draufschmeißen kann, so Autos? Bitte? Ja, genau. Solche Teile, wo man einfach einen kleinen, kleine als Transporter nutzen kann. Also richtig verrostet und, ne, und ausstiegen, so ein altes Hutzelmännchen und noch seine kleinere Frau, 1,40 groß, aber im hochbetagten Alter. Und diese Pritsche war voll und sie nahmen dann, ich weiß nicht genau, was es war, Kartoffeln oder sowas, und nahmen das und trugen das. Und das konnte ich nicht mit ansehen. Da bin ich hingegangen und habe gesagt, dass ich helfen wollte. Ich spreche kein Neugriechisch. Und ja, haben sie, ja, und dann ging das echt durch die Häuser, durch irgendwelche kleinen Luken durch und dann sind wir ein paar Mal hin und her gelaufen. Und ich habe das einfach nur getan, weil ich den Leuten helfen wollte, weil das sah wirklich kurios aus. Und dann haben die ihre Nachbarschaft zusammengeholt und haben uns Stühle hingestellt. und wir haben kein Wort miteinander geredet, nur uns angegrient. Und die haben uns beschenkt mit irgendeinem Likör, den sie eingeschenkt haben. Dann war da plötzlich Tomaten, Paprika, irgendeine Frau kam, also diese ganz alte Frau kam von oben irgendwie so eine Treppe ohne Geländer runter und hat uns geknackte Walnüsse gebracht. Und wir haben das fotografiert, wie wir da zusammensaßen, haben leider nicht rausgekriegt, wo wir dieses Bild hätten hinschicken können. Aber das war für mich so ein Moment, dieses einander ins Herz schauen lassen, obwohl man überhaupt nicht die gleiche Sprache spricht. Und wir waren hinterher die Beschenkten und das war so ein toller Moment. Und da war eben auch eine Tür, die haben sie extra aufgemacht, weil da auch jemand im Bett lag, der gar nicht mehr aufstehen konnte, aber trotzdem teilhaben sollte an dem, was in diesem ganz einfachen Hof, auf diesen ganz unterschiedlichen Stühlen, die da zusammen war, passierte. Das war so ein Blick in den Himmel für mich. Noch ein anderes Beispiel. David Flusser. Ich habe diesen Autor nicht selber kennengelernt, aber ein Buch von ihm, weil ich in Religion mein Abitur gemacht habe. Also ich habe in Sozialkunde, Kunst, Religion, aber auch in Mathematik mein Abitur gemacht. Und allerdings hatte ich da nur einen Punkt, sodass ich dann letztlich bestanden habe, weil ich da nicht null Punkte hatte. Also diese Nebenfächer, da war ich ganz gut drin, oder befriedigend, sagen wir mal so. Und da habe ich den kennengelernt, weil ich ein Buch über ihn gelesen habe, oder von ihm gelesen habe, das hieß Jesus. Und dieser David Flusser war einer der größten, leider schon verstorben, einer der größten jüdischen Lehrer der Neuzeit, die über Jesus geschrieben haben. Und viele Jahre lehrte er an der Hebrew University in Jerusalem. Und nicht jeder war mit seinen Lehrmeinungen an dieser Universität einverstanden und auch nicht über diese Universität hinaus. Als einer seiner besten Studenten einmal eine andere Universität besuchte, gab ihm der dortige Professor eine sehr schlechte Note und das nur, weil er ein Schüler oder ein Student von Flusser war. Einige Zeit später studierte ein Student dieses anderen Professors bei Flusser. Und seine Leistungen waren eher mäßig. Und Flusser bestand darauf, ihm die Bestnote zu geben. Und sein Assistent protestierte, das geht doch nicht, das können Sie nicht machen, ganz besonders nach diesem anderen Vorfall. Und Flusser, dieser jüdische Professor, bestand darauf. Und er sagte, geben Sie ihm eine Eins. Das habe ich von Jesus gelernt. Im Reich Gottes, wie es Jesus verkündigte und lebte, ging es um überströmende, um ungezähmte, um unverschämte Großzügigkeit. Stell dir mal das größte Geschenk vor, das du der schrecklichsten Person machen könntest, und dann schenk es ihr. Denke an Menschen, denen du am liebsten irgendwas zerkratzen würdest, und dann überschütte sie mit Großzügigkeit. Diese Anweisungen, die tragen eine frische, eine frühlingshafte Qualität in sich. Und sie drehen sich darum, dass sich da ein neues Leben Bahn bricht. Wie so frische Frühlingsblumen, die irgendwie durch den Beton kommen, ihn aufsprengen und dann mit ihren Farben und ihrer Lebenskraft alle in Staunen versetzen. Kannst dich natürlich fragen, das hört sich sehr idealistisch an, ist das nicht alles ein bisschen zu idealistisch? Ist das überhaupt realistisch? Ja und nein. Jesus wollte seinen Nachfolgern nicht ein neues moralisches Handbuch in die Hand drücken, so mit so einer Checkliste, tu dies und lass das, damit sie dann am Abend eines moralisch erfolgreichen Tages sich zufrieden zurücklehnen können. Sondern er wollte ihnen eine Herzenshaltung, eine Leichtigkeit des Geistes demonstrieren und das sozusagen als Gen implantieren im Angesicht all dessen, was die Welt an Gegenwind für sie bereithält und auch für uns. Mittendrin steht das, was dies alles antreibt und lebendig macht. Ihr sollt so sein, weil Gott so ist. Gott geht mit allen Menschen großzügig um. Seine Großzügigkeit geht in den Augen der Kleingräber viel zu weit. Er schenkt allen Menschen Gutes, ob sie es verdient haben oder nicht. Er ist unfassbar gnädig. Und wer auch immer sein eigenes Herz wirklich kennt und mal so ein Stethoskop draufgehalten hat und Gottes Gnade und Liebe immer noch erfährt, der kann das nur bestätigen. Wie können dann wir, seine begnadigten Kinder, uns anders verhalten? Menschen werden erst, wenn sie entdecken, dass sie es mit solch einem Gott zu tun haben, überhaupt die Chance bekommen, dies auch zu ihrem Lebensstil zu machen. Und die Liste von Anweisungen, die Konstantin auch im Schriftwort vorgelesen hat, die drehen sich in Wahrheit nur um ein Thema. An welchen Gott glaubst du? Und was für ein Lebensstil folgt daraus? Und wir müssen beschämt zugeben, dass im Laufe der Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte große Teile der Christenheit wenig oder gar nichts mehr von dem Gott gewusst haben, von dem Jesus hier erzählt. Stattdessen glaubten viele anscheinend an einen finsteren Gott, an einen Pfennigfuchs, der dem irgendwie immer nur daran gelegen war, das Leben den Menschen so schwer wie möglich zu machen und ihnen den Weg zur Erlösung zu verbauen. Und dieser Abschnitt entlarvt zugleich diesen alten Gedanken, der interessanterweise auch zur Zeit Jesu schon ähnlich populär war wie heute, dass alle Religionen im Grunde gleich sind und alle Götter nur Variationen des gleichen Themas darstellen. Aber dieser Gott, dieser Vater, der ist anders. Und in einer Gesellschaft, in der alle an diesen Gott glauben, da gäbe es keine Gewalt, da gäbe es keine Rache mehr. Unterschiede von Klassen und Kasten würden aufgelöst. Eigentum und Besitz wären bei Weitem nicht mehr wichtiger als die Frage, ob es demnächst noch gut geht. Und stell dir vor, dass doch nur ein paar Menschen in deinem Umfeld Jesu ernst nehmen und beginnen würden, so zu leben. Konsti, ich habe dir übrigens mal zwei Bücher mitgebracht. Hatten wir gestern schon von gesprochen. Das eine ist von Shane Claiborne. Ich muss verrückt sein, so zu leben. Die kompromisslose Experimente in Sachen Nächstenliebe. Und das kennst du wahrscheinlich nicht. Kompromisslos, No Compromise von Keith Green. Das Bild zeigt schon, es handelt sich hier um jemanden, der in den späten 90ern gelebt hat, leider dann ganz heimtückisch verunglückt ist mit einem Flugzeug. Zwei seiner Kinder, glaube ich, sind damit abgestürzt. Und seine Frau mit zwei anderen Kindern hat dann aber sein Lebenswerk sozusagen fortgeführt. Also, weil du magst das, du magst Radikalität, hast du gesagt. Und genau, das ist ein zweites Buch über Radikalität.
Danke.
Genau, dieser Gott ist anders. Und wenn es so wäre, dass viele in dieser Radikalität leben würden, dann würde sich das Leben als tatsächlich überschwänglich, als anders, als überraschend erweisen und Menschen kämen in Staunen über diesen anderen Gott. Und natürlich kamen Menschen über Jesus ins Staunen. Und Lukas zeigte das schon vorher. Er beschreibt, wie Jesus auf Menschen zugeht, wie Jesus Menschen heilt, wie er an ihnen dran war. Der Grund, warum sich auch immer viele Menschenmengen um ihn versammelt haben. Und sein ganzes Leben war geprägt von dieser überschäumenden Großzügigkeit. Und er gab denen, die bedürftig waren, das, was sie brauchten. Und er sprach über Dinge, die er kannte, über die verschwenderische Liebe seines Vaters und über die Berufung als Antwort darauf, ein verschwenderisches, menschliches Leben zu leben. Und Jesus weinte über die Stadt, die seine Einladung ausgeschlagen hatte. Er zeigte nicht nur seinen Freunden Liebe, sondern auch seinen Feinden. Jesus war die Verkörperung des Gottes, von dem er sprach. Die Menschwerdung Gottes, das Wort, das Fleisch wurde, wie Johannes es in seinem Evangelium ausgedrückt hat. Und zwei Dinge verwundern uns ganz besonders, wenn wir diese Anweisungen in Lukas 6 lesen. Da ist zunächst diese Einfachheit, diese klaren, kurzen Sätze. Sie sind offensichtlich, sie sind klar, sie sind direkt, man kann sie sich merken. Und dann fällt auch auf, wie selten sie sind. Wie viele Menschen kennen Sie, die wirklich so leben? Und wie viele Gemeinschaften haben sich diese Anweisungen wirklich zur Richtschnur ihres Lebens genommen? Was ist da schiefgegangen? Hat Gott sich verändert? Oder haben wir vergessen, wie er wirklich ist? An dieser Stelle fällt mir auf, wir haben ja so eine kleine Pause in unserer Bergpredigt gemacht und haben in der Weihnachtszeit andere Themen behandelt. 24 Mal Weihnachten neu erleben haben wir verschiedene Themen behandelt. Und jetzt steigen wir eigentlich wieder am nächsten Sonntag in die Bergpredigt ein. Und dieses Lukas 6 ist ja auch eigentlich die Predigt auf dem Felde, also eine Analogie sozusagen zu Matthäus 5 bis 7. Und sind damit eigentlich schon wieder in diesem Gedanken der Bergpredigt dran. Paulus schreibt in Epheser 2, Vers 4 bis 7, auf diese Frage haben wir vergessen, wie er wirklich ist. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt, schon jetzt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Und bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Ein letztes Beispiel am Schluss der Predigt. Ich bin immer wieder begeistert, wenn ich mal so Spielshows sehe, wo am Ende Prominente Geld für irgendetwas zusammenlegen. Und da wird dann öfter für die Arche gesammelt. Das ist eine Institution von einem Menschen gegründet, Bernd Siegelko, was inzwischen sich über ganz Deutschland verbreitet hat und viele Archen sozusagen entstanden sind. Plätze, wo Kinder sich zu Hause fühlen können, wo sie ein Zuhause finden. Ich glaube, das ist auch etwas, was dich anspricht, Konsti, weil geht es gerade auch um Kinder, um junge Menschen, die ausgegrenzt sind sonst. Und dieser Bernd Siegelko, der schreibt, ich habe vor einigen Jahren angefangen zu beten, dass Gott mir zeigt, wie er liebt. Und er schreibt, ich wollte erkennen, was es bedeutet, Menschen aus der Sicht Gottes zu sehen und zu lieben. Ich wollte ihn besser verstehen. Also ihm ist dieses Wort, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist, wohl auch sehr zu Herzen gegangen. Und dann schreibt er, manchmal wünschte ich, dass ich dieses Gebet niemals gesprochen hätte. Denn ich bin schon das ein oder andere Mal in Situationen gekommen, in denen mir die Tränen wie Wasserfälle über die Wangen flossen. Persönliche Enttäuschung, vergeblicher Einsatz für Menschen, Ablehnung, Verachtung, Zerbruch und vieles anderes haben mich in Situationen geführt, die mich an den Rand meiner Kraft gebracht haben. Am Ende solcher Tage lag ich oft im Bett und hatte das Gefühl, dass Gott mir sagt, siehst du, Bernd, solche Dinge erlebe ich tausendfach täglich. Und hunderttausendfach ist meine Bereitschaft zu vergeben. Du wirst enttäuscht, ich werde millionenfach enttäuscht. Auch wenn jede dieser Erfahrungen leidvoll war, schreibt er, erkenne ich doch, dass ich durch das Kennenlernen der Barmherzigkeit Gottes nur profitiert habe. Sie half mir, einen eigenen Lebensstil der Barmherzigkeit zu entwickeln, der mein Tun motiviert. Barmherzigkeit ist mehr als verzweifelt zu helfen. Barmherzigkeit heißt, mit den Augen Gottes zu sehen. Sein Beispiel soll unser Antrieb sein. Jesus hat einmal gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Jesus war geprägt von Mitgefühl, von Warmherzigkeit und Liebe. Und anhand seines Lebens können wir das barmherzige Wesen Gottes erkennen. Und unser Auftrag ist es, zuerst durch Jesus das Herz Gottes zu erkennen und dann entsprechend ebenso zu handeln. Und somit darf Gottes Liebe die Grundlage deines und meines Handelns sein. Wenn wir Gott nur als theoretisches Vorbild nehmen, dann können wir natürlich seinem Beispiel folgen, müssen es aber nicht zwingend. Doch wenn wir einmal von seiner Liebe geschmeckt haben und angesteckt sind, dann können wir gar nicht anders als handeln wie er. Für Gott ist Barmherzigkeit kein Zeichen von blankem Mitgefühl. Sie ist vielmehr die unbeschreibliche Liebe, seine Sehnsucht, die großartige Güte und vor allem die Gnade, die er jedem Menschen entgegenbringt, ohne Ausnahme. Selbst als er das Wichtigste geben muss, um seiner Schöpfung zu beweisen, wie ernst er es meint, nimmt er auch dieses Opfer in Kauf. Er schickt seinen Sohn auf die Welt, um zu zeigen, wie er selbst ist. Er bringt Vergebung und Liebe und Hoffnung auf und in diese Welt. Und er wird klein, um für uns verständlich zu sein. Er kommt uns greifbar nahe und macht sich angreifbar. Er scheint schwach, um uns stark zu machen. Er scheint verloren, um uns zu gewinnen. Und am Ende, als sie ihm auf die Wange schlugen, ihm die Kleider vom Leib rissen und ihn folterten, da hörte er nicht auf, sie zu lieben, ihnen zu vergeben und für sie zu beten. Und er stirbt, damit wir leben können. Gott hat nichts anderes vor Augen als uns, als dich und mich. Und seine Liebe ist der Herzschlag, der uns aufwecken will, der andere unser Herz finden lässt. Wenn du den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elendigen sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen. Amen.